Mich würde interessieren, ob ihr bei diesem Theaterstück, was wir vorhin gesehen haben, ob ihr mir sagen könnt, was das Besondere an dieser Geschichte ist, an diesem Theaterstück, was wir hier gesehen haben. Wenn ihr das mal so vergleicht mit anderen Theaterstücken, die ihr schon gesehen habt, mit irgendwelchem Kasperletheater oder so, ist euch irgendwas aufgefallen? Was denn?
Peter und der Wolf.
Ja, du hast schon mal Peter und der Wolf zum Beispiel. Ja, mit sowas im Vergleich. Ja, Sie können das ruhig reinrufen. Was würden Sie sagen, ist das Besondere an dieser Geschichte? Sie haben es noch nicht verstanden, ja. Also ich habe ja damit jetzt nicht gerechnet. Ich sag's Ihnen. Das Besondere an dieser Geschichte ist, dass sie wahr ist. Sie ist durch und durch wahr. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ihr in Wirklichkeit Holzpuppen seid. Obwohl wir manchmal ja so reden, als wären wir Holzpuppen. Ja, ich habe schon Leute gehört, die haben gesagt, das ist aber ein grober Klotz. Sagten das zu einem Menschen. Oder sagten, der sieht ja aus wie ein Kleiderschrank. Wisst ihr, was das bedeutet, wenn man zu einem Menschen sagt, der sieht aus wie ein Kleiderschrank? Lilly, hast du eine Idee, was das bedeutet? Tobi, was denn? Nee, damit meint man, dass jemand so ganz breit und groß ist. Ja? Ja. Oder ich lag schon mal neben jemand im Zelt und dann bin ich nachts aufgewacht und dachte, neben mir sägt jemand. Ja? Aber da war auch kein Holz im Spiel, sondern es hieß einfach, der hat geschnarcht. Als würde jemand Holz durchsägen. Ja? Also, die Wahrheit dieser Geschichte liegt nicht darin, dass wir in Wirklichkeit Holzpuppen sind. Ja? Die Wahrheit dieser Geschichte liegt darin, dass wir tatsächlich uns gegenseitig Flecken und Sternchen anheften. Ja? Ich habe hier auch so welche und ich finde, das findet bei uns auch statt. Dass wir so Ich habe hier auch so mal mir so ein Sternchen geben lassen. Ich vergebe mal hier ein Sternchen. Ihr dürft euch das auch gerne anheften. So ein Sheriff-Stern hier an den David. Ne? Hast du gut gemacht. Hält nicht. Musste mal den Klebestreifen abmachen. Bei dem hält der nicht. Das ist aber auch nicht schön. Wo ist denn der Wieland? Ach, Wieland. Hier, das hat mir nicht gefallen hier. Wie du vorgelesen hast. Also hier. Bei dem bleibt er auch nicht haften. Das ist ja eine Schweinerei hier. Und Maggi, also mit der Präsentation, ja, also ein bisschen mehr Obacht. Vorhin war bei einer Liedfolie das sofort falsch. Hält auch nicht. Also, ich freue mich, dass es bei euch nicht kleben bleibt. Aber ihr versteht das. Wir geben uns gerne Noten gegenseitig. Sagen, das hast du ganz toll gemacht. Vielleicht auch in der Schule oder im Kindergarten, dann kriegt man irgendwelche Sternchen oder eins mit Sternchen, was weiß ich, was man da kriegt, oder eine 5 oder so. Und das ist dann wie so ein Fleck, ja. Und ich will gar nicht darauf hinaus, dass wir sowas nicht machen können. Ich glaube, das ist gut, dass wir einander loben. Und manchmal ist es auch notwendig, dass wir einander sagen, das hast du nicht gut gemacht. Ja, das hast du einfach ist dir nicht gelungen und das ist gut, wenn wir das sagen. Es wäre ja sonst ganz komisch, wenn wir sowas nicht sagen dürften. Das Problem, was hier dargestellt wurde bei den Wemix, gibt es aber bei uns auch, dass wir, wenn wir ein Sternchen bekommen, denken, ich bin ein Held, ich bin ganz toll, ich bin ganz super. Und wenn wir einen Fleck bekommen, dann denken wir, ich bin ein Dussel, so wie Punchinello. Das dachte. Ich bin ganz miserabel, furchtbar, mit mir kann niemand was anfangen. Das heißt, wir sagen dann nicht mehr, ich habe etwas falsch gemacht, sondern wir sagen dann, ich bin falsch. Wir sagen dann nicht mehr, oh, ich habe mich schlecht verhalten, ich habe was Schlechtes gemacht, was ja sein kann. Sondern wir sagen, ich bin schlecht, ich bin Idiot halt. Mit mir kann man nichts anfangen. Oder ich bin unnütz oder sowas. Und das gibt es ja auch auf ganz unterschiedlichen Niveaus. Ich kannte mal ein Kind, das hatte immer Einsen. Und als es das erste Mal eine 2 in der Schule kriegte, brach es in Tränen aus und dachte, dass die Welt zusammenbricht. Also ich kann das gar nicht verstehen, ja, bei den Noten, die ich früher hatte. Aber sowas gibt es. Und da merken wir dran, wie verrückt das ist, wenn wir auf die Bewertung von Menschen ihn so reagieren, dass wir denken, oh, jetzt habe ich einen Stempel weg. Jetzt bin ich in einer Schublade. Es gibt noch etwas ganz Wesentliches. Ihr habt gesehen, dass der Punchinello, der ist dann zu seinem Holzschnitzer gegangen, zu dem Eli hier, der hier saß. Und genauso wie die Holzpuppen einen Schöpfer haben, die Wemmicks einen Schöpfer haben, diesen Holzschnitzer, so haben wir einen Schöpfer. Jemand, der uns erdacht hat. Und der uns mit Liebe erdacht hat. Und wir haben das vorhin in dem, was die Doris Schwierk uns vorgelesen hat aus der Bibel, da haben wir das gehört, dass Gott jeden einzelnen von euch, den hatte der schon in den Gedanken Gottes, warst du schon, bevor deine Eltern überhaupt wussten, dass du auf die Welt kommst. Schon zu dem Zeitpunkt warst du Gott bekannt. Er hat mich gemacht, so sagt der Psalmdichter, noch bevor ich das Licht der Welt erblickte. Noch bevor du mich im Leib meiner Mutter gebildet hast, da hast du schon an mich gedacht. Und deshalb ist diese Geschichte eine wahre Geschichte. Und deshalb habe ich mir gedacht, so ähnlich wie der Punchinello sich dann hier hingesetzt hat und hat Eli gefragt, ja, wie siehst du mich denn? So möchte ich das heute mit euch machen, dass wir gemeinsam Gott fragen, sage mal, wie siehst du uns eigentlich? Und ich glaube, dass es einen Schatz in der Bibel gibt, in Gottes Wort gibt, der uns das erklärt, wie Gott uns sieht. Wenn wir fragen, Gott, wie siehst du mich eigentlich? Denkst du auch, ich bin einfach ein unnützer Typ, der nichts kann? Oder wie denkst du über mich? Und dazu möchte ich euch in eine Begebenheit mit hineinnehmen, in der wir das erkennen können. Eine Begebenheit, da sendet Gott einen seiner Diener, Samuel heißt er, den sendet er in das kleine Dorf Bethlehem und sagt ihm, weißt du was, Samuel, ich möchte, dass du den nächsten König, der in Israel regieren wird, dass du den salbst. Du nimmst ein bisschen Öl mit, das war damals so üblich, dass man einen König salbt, dass man also, das war sozusagen wie ein Versprechen Gottes, ich brauche dich, ich möchte, dass du etwas Wichtiges für mich tust. Und so hat sich der Samuel gedacht, wow, ich bin der Erste, der das wissen wird. Ich bin dabei, wenn Gott jetzt sich einen Menschen aussucht und dann sehe ich mal, wen Gott dann toll findet in dieser Familie, zu der ich geschickt werde. Und Gott hatte dem Samuel gesagt, weißt du was, du wirst zu einem festlichen Gottesdienst da gehen und du sagst den Leuten noch nicht, warum du kommst. Aber ich verrate dir schon mal, es gibt da einen Mann, der heißt Isai und der hat ziemlich viele Kinder, unter anderem einige Söhne. Und unter diesen Söhnen suche ich mir den König aus und den salbst du dann. Okay, Samuel geht nach Bethlehem und dann ist dieser Festgottesdienst und dann schaut er so in die Runde und sieht die Söhne von Isai und dann sieht er den Ältesten und denkt, wow, den kann ich mir gut als König vorstellen. Der sieht genauso aus, wie ich mir einen König vorstelle. Der ist groß, der sieht schlau aus, der sieht aus, als würde er mutig sein, auch was wagen und so. Ja, den könnte ich mir gut vorstellen. Und während er das noch so denkt, da spricht Gott in sein Herz hinein. Da hat er plötzlich in seinem Herzen die Stimme Gottes gehört. Und Gott sagt zu ihm, Samuel, bist auf dem falschen Dampfer. Was du gerade überlegst, das ist völliger Quatsch. Du musst wissen, Samuel, ich bin Gott. Ich gucke nicht nach Äußerlichkeiten. Ich gucke nicht danach, wie jemand von außen sozusagen, was für eine Erscheinung der hat oder ob der ganz klasse ankommt. Ich gucke auf ganz andere Sachen. Ich gucke in das Herz eines Menschen. Und damit meint er nicht das Herz, was hier so bup, 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 schlägt, ja, in unserem Körper. Sondern er meint das Herz, von dem wir sprechen, wenn wir sagen, mir fällt ein Stein vom Herzen. Kennt ihr diesen Ausdruck? Haben eure Eltern das schon mal gebraucht? Nein? Na, erkläre ich euch den. Also damit ist nicht gemeint, dass man plötzlich einen Stein fliegen sieht, sondern damit ist gemeint, mir fällt ein Stein vom Herzen. Damit ist gemeint, oh, ich bin so erleichtert. Irgendwas, was ich hatte vielleicht eine Sorge und die ist plötzlich weg. Ich hatte Angst vor was und da habe ich gemerkt, das war ja ganz unbegründet. Also damit ist gemeint, mit dem Herzen meinen wir auch, was uns so im Innersten bewegt, unsere Gefühle, unsere Gedanken, was in unserem Inneren abgeht und was man nicht sehen kann. Und Gott sagt, ich schaue in das hinein. Ich sehe nicht das Äußere, lieber Samuel, sondern ich sehe das Innere, sehe auf das Herz eines Menschen. Okay, Samuel hat weitergeguckt und hat bei jedem, der auch noch in Frage kam, auch wieder jedes Mal gedacht, der könnte es sein. Und Gott sagt in seinem Herzen, nee, der ist es nicht. Jetzt ist Samuel mit seinem Latein ziemlich am Ende und denkt, Mist, jetzt bin ich hier nach Bethlehem gekommen und irgendwie, das, was Gott mir gesagt hat, das passt gar nicht. Also der Isai hat ja super nette Kinder, aber von denen scheint es keiner zu sein. Irgendwas läuft hier falsch. Dann sagt er, sag mal Isai, du hast nicht zufällig noch ein Kind? Ach, sagt der Isai, stimmt ja. Soll ja in großen Familien vorkommen, ja? Stimmt ja, der Jüngste. Könnt ihr euch schon vorstellen, das war also so der Unbedeutendste in der Familie, stelle ich mir vor. Nicht, dass der irgendwie besonders blöd war oder so, aber der war halt der Jüngste. Dieses Pech haben ja manche Kinder. Und den hatten sie glatt vergessen. Den hatten sie auch nicht eingeladen. Es gab ein tolles Essen, der war überhaupt nicht eingeplant. Könnt ihr euch das vorstellen? Ziemliche Schweinerei, ne? Na gut. Auf jeden Fall sagt Samuel, also wenn du noch einen Sohn hast und der ist irgendwo, was hast du erzählt? Der ist auf der Weide und hütet die Schafe der Familie. Ja, wenn das aber dein Kind ist, ja, dann müsst ihr den herholen. Und ich sag dir, die ganzen Leute, die hier versammelt sind und die schon alle hungrig am Buffet stehen, ihr müsst alle warten. Denn bevor der nicht da ist, fangen wir hier gar nichts an. So wichtig war plötzlich dieser Junge. David wird dann hergeholt und als er kommt, da sagt Gott in Samuels Herzen, spricht er und sagt, Samuel, das ist er. Das ist der König. Das ist der, den ich ausgesucht habe. Der soll sein. Den sollst du salben. Und vielleicht hat Samuel gedacht, hä? So ein Hütejunge? Stinkt noch ein bisschen von den Schafen. Ist bestimmt nicht schick angezogen. Er kam ja gerade vom Feld. Der soll's sein? Na gut, aber wenn Gott das sagt, wenn du so denkst, Gott, dann werde ich das machen. Und dann salbt Samuel den verdutzten David mit ein paar Tropfen Salböl. Den gibt er ihm so auf den Kopf. Und das war ein Zeichen Gottes. Du bist für mich was Besonderes. Du bist für mich reserviert. Du wirst König über Israel sein. Und dann passiert in diesem Moment etwas ganz Besonderes. In der Bibel steht, dass in diesem Moment der Geist Gottes im Herzen von David, in das Herz von David hineinkommt. Im Inneren von David wohnt ab diesem Zeitpunkt. So als würde Gott sagen, hier gefällt's mir, hier bleibe ich. Hier gefällt es mir, hier möchte ich, beim David möchte ich sein. Und es steht ausdrücklich da, dass der Geist Gottes zum David kommt und ihn nie mehr verlässt. Nie mehr ihn im Stich lässt. Und jetzt sagt ihr vielleicht, na ja, der David, das war doch auch so ein Held in der Bibel, oder? Also die, ihr länger im Kindergottesdienst seid und ihr älter seid vielleicht, sagt, ja der David, das ist doch hinterher, der mag ja da noch ein Hütejunge sein, aber der, das war doch auch so ein Superman. Das war doch so jemand Besonderes, der irgendwie mit einer Schleuder gegen einen Riesen antritt, unglaublich mutig. Und ihr habt vielleicht immer gedacht, so David, ja, das ist halt auch so ein Held. Und so einer bin ich halt nicht. Und dann ist es vielleicht doch so, dass Gott so nach solchen Dingen geht, ob jemand mutig ist, ob er zum König geeignet ist und sowas. Aber ich sag dir, das stimmt nicht. Ich kann dir sagen, was Gott an David gut fand. Was Gott an David gut fand, das war sein Herz. Das sagt er ja ausdrücklich. Was Gott an David gut fand, war, dass er ein ehrliches Herz hatte. Dass er wusste, dass er Gott braucht. Was Gott an David gut fand, das war, dass David Gott liebte. Also er fand an David Dinge schön, die jeder Mensch haben kann. Er fand an David nicht besonders, oder das hat ihn nicht herausgestellt aus den anderen, dass David etwas besonders gut konnte. Was Gott an David begeistert hat, warum er ihn wählt, das ist ganz schlicht etwas, was jeder Mensch haben kann. Ein ehrliches Herz, wo jemand sagen kann, dass er auch mal was Falsches macht. Ein ehrliches Herz, dass jemand sagt, ja, ich brauche dich, Gott. Ich merke, dass ich an vielen Stellen Dinge mache, die sind nicht in Ordnung. Ich brauche dich. Ich brauche deine Liebe, weil ich oft keine habe. So ein ehrliches Herz hatte David. Ein Herz, das Gott gerne lieben wollte. Und so ein Herz kann jeder haben. Und damit, und das steht so in der Bibel ausdrücklich, und damit ist das auch wirklich so, dass dieses Besondere, was David dann passiert ist, dass der Geist Gottes, der Heilige Geist nennen wir den auch, dass der in einem Menschen dann Wohnung macht, dass der in das Herz eines Menschen hineinkommt und Gott sagt, hier bleibe ich, hier gefällt es mir, hier möchte ich ja wirklich wohnen, ich möchte in deinem Herzen wohnen. Das gilt auch jedem Menschen. Das ist nicht davon abhängig, wie toll du bist, dass du ganz klasse von allen gefunden wirst. Das hat damit gar nichts zu tun, sondern das hat etwas damit zu tun, dass du einfach sagst, ich möchte das gerne. Ich möchte gerne, dass du in mein Leben hineinkommst. Du bist mir wichtig, Gott. Du bist mir wichtig, Jesus. Das ist schon die ganze Einladung, dieses ganze ehrliche Herz, das David hatte. Und das hat dazu geführt, dass der Heilige Geist, der Geist Gottes beim David Wohnung machte. Und genauso ist das bis heute. Wenn ein Mensch sagt, zu seinem Schöpfer geht, wie Punchinello zum Eli ging, und sagt, du, ich möchte gerne wissen, was du über mich denkst. Und ich möchte gerne von dir hören, dass ich geliebt bin und einmalig bin. Und ich möchte gerne, dass du in meinem Herzen wohnst. Dann ist das so. Dann kommt der Geist Gottes, dann kommt Gott selbst und sagt, hier bleibe ich. Hier möchte ich wohnen. Hier gefällt es mir. Und für dieses große Geschenk, dass Gott wirklich über uns so denkt, dass wir einmalig sind und dass er gerne in ein ehrliches und offenes, einladendes Herz hineinkommt, für dieses Geschenk will ich einfach noch ihm danken und möchte mit euch beten. Und bitte steht doch nochmal dazu auf. Gott, unser Vater, das ist wunderschön, dass du darin so bist wie der Eli in dieser Geschichte. Dass du wirklich sagst, du bist einmalig, du bist etwas Besonderes. Dass du das zu uns sagst. Und dass du gleichzeitig auch, ja, und sagst, ich komme gern bei euch wohnen, wenn du mich einlädst. Ich finde das ganz klasse und ich danke dir dafür. Amen.